schönen guten Morgen. Ich verzichte heute mal auf meine Standardanmoderation, aber ich sage trotzdem mal, mit wem ich heute spreche. Und zwar kenne ich Sie bei Ihrem Podcast Einfach Kunstgespräche. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Guten Morgen, Hanna. Stell dich doch gerade mal selber vor.
Oh Gott, guten Morgen. Das ist echt spannend. Ja, ich male abstrakt und habe Malerei studiert an der Alanus Hochschule und bin sehr gut im Vorstellen meiner Person. Ich teile meine Arbeiten bei Instagram seit, ich glaube, 2015. Das war meine Masterarbeit. Und ja, jetzt seit kurzem versuche ich mich an einem Podcast. Und
ja, schließt ja super an so auf die erste Frage. Und zwar die typische Eingangsfrage, hast du ja jetzt selber eigentlich schon gesagt. Du hast Malerei studiert. Wo du studiert hast, hast du auch gesagt. Wann stand denn für dich fest, dass du überhaupt Malerei studieren möchtest? Oder wie kam für dich das Interesse an Malerei?
Oh, ich habe gestern noch mit meinen Eltern darüber geredet, dass ich als dreijähriges Kindergartenkind Porträts von meinen Eltern gemalt habe, die ja sehr faszinierend aussahen. Die wurden auch eingerahmt und hingen dann sehr lange bei uns in der Wohnung. Allerdings war das Markante an diesen Bildern, dass ich diese Mundfalten auch noch ergänzt habe. Also diese, wie heißen die denn? Also zwischen Nase und Mund.
Ja, Nasobilialfalten.
Ernsthaft? Das haust du jetzt hier raus?
Ja.
Warum weißt du das?
spätgotische Skulptur. Ich musste viele Skulpturen beschreiben und die hatten diese Falten.
Wie cool. Ja. Oh, schön. Genau, und die habe ich gemalt, immer mit einem schwarzen Wasserfarbstrich, also links und rechts dann. Und das hat natürlich ein bisschen die Ästhetik zerstört. Aber sagen wir mal so, ich habe dann früh angefangen, genau hinzusehen und mich zu fragen, was macht denn so ein Porträt aus? Schon im Kindergartenalter. Okay, hört sich jetzt viel zu hochgestochen an, aber ich habe halt immer gemalt. Also immer, wenn irgendwie eine freie Minute da war, hatte ich einen Stift in der Hand oder einen Pinsel. Und nach dem Abitur hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ich machen möchte. Und bin dann in der Schweiz einer Skilehrerin begegnet, die abstrakt gemalt hat, habe da einen Malkurs bei ihr belegt und die hat dann solche Dinge gesagt wie: Nein, du kannst jetzt nicht einfach das Rot so malen, du musst gucken, was das Rot selber möchte. Und dann war ich etwas irritiert und dachte mir, okay, war mir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, dass das Rot an meinem Pinsel einen eigenen Willen hat und dass ich als Person da zurücktreten soll. Ich habe sehr irritiert geguckt und konnte das auch zu dem Zeitpunkt nicht ansatzweise ernst nehmen. Wusste auch überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe dann immer einen Strich gemacht und dann stand sie wieder da und meinte, nein, das muss anders. Und ich war so, okay, wow, was will die Frau von mir? hat mich dann aber so fasziniert, dass ich immer wieder hingegangen bin und irgendwie verstehen wollte, was die da redet. Und sie hat sehr viel geredet und sehr viele Dinge, die ich wahrscheinlich auch bis heute noch nicht ganz verstanden habe. Aber das war so ein Startschuss und da habe ich gedacht, okay, da ist irgendwie in diesem ganzen Abstrakten, ich habe das früher immer so als Rumgematsche empfunden, aber ich habe irgendwie gedacht, da steckt noch was drin, noch irgendwas, was man sich in irgendeiner Weise erarbeiten muss und was nicht einfach nur, ja, so belanglos auf die Leinwand geklatscht wird. Und dann habe ich mir Aquarellfarben gekauft und das hat so ein Malflash ausgelöst. Also das letzte Jahr, die 13. Stufe, habe ich eigentlich nur malenderweise verbracht und da ist dann auch meine Mappe, meine Bewerbungsmappe entstanden für das Kunststudium und ja, seitdem bin ich nicht mehr davon losgekommen.
Ja, so wunderbar. Verschluckt, auch schön. Oh. Ja, und wenn du jetzt malst, machst du dann einfach, malst du jetzt drauf los oder würdest du sagen, oder mit welchem Impuls beginnst du eine Arbeit?
Das ist schwierig. Ich glaube, das ist immer unterschiedlich, aber also manchmal starte ich, wenn ich beispielsweise im Urlaub bin, was natürlich jetzt durch Corona aktuell nicht der Fall ist. Ich bin sonst eigentlich immer um Ostern rum in der Schweiz und lade da meine kreativen Batterien und Akkus wieder auf und ziehe da ganz viel draus. Also aus dieser Atmosphäre in den Bergen zu sein, in der Natur. Und da kann es dann passieren, dass ich mir überlege, dass ich genau diese visuellen Eindrücke einfangen möchte und auf die Leinwand bringen möchte. Aber mehr so dieses Gefühl. Aber trotzdem da an der Stelle auch in der Verbindung mit diesem Visuellen, also dass ich mich wirklich an den Farben vor Ort orientiere und auch an den Formen. Aber das würde ich dann auch eher so als die abstrakten Arbeiten bezeichnen. Aber dann gibt es auch diese Momente, in denen ich dann wirklich so Emotionen aus mir heraus schöpfe und die orientieren sich natürlich nicht an irgendwas Gegenständlichem, was irgendwo rumsteht oder liegt oder hängt oder wie auch immer. Und das ist dann mehr so ein, ja, emotionales aus dem Moment heraus. Ja, und dann ist es halt immer unterschiedlich, wie sich sowas dann entwickelt. Manchmal stehen die Bilder dann auch einfach wochenlang rum und man hat dann den Moment verpasst, das in dem Moment oder in dieser Emotion zu beenden, und dann wird es was anderes und dann kann man das auch mal drehen und dann kann auch aus so einem Bild doch wieder was Abstraktes werden, was sich wieder an irgendwas anderem orientiert. Ich frage mich immer, ob dieses Ganze, weißt du, ob das dann so Sinn macht, wenn man das dann so sagt, weil, ne, ich frage mich, bin ich so geworden wie diese Künstlerin ganz am Anfang, die mir was von dem Rot erzählt hat? Ich finde, das ist immer so ein, wenn der Künstler über seine Arbeit redet, so ein Kunstgeblubber in so komischen Sphären, ich weiß nicht. Also merkt es dann oft, dass dann die Leute so gucken und denken, okay, was will sie denn jetzt? Und dann denke ich immer, okay, das ist jetzt wahrscheinlich so wie damals die Künstlerin, die mir was von dem Rot erzählt hat, was ich nicht so malen darf, wie ich möchte. Aber ja.
Naja, dafür sind wir Kunsthistoriker auf der anderen Seite und sehen da bestimmt auch Dinge rein, wo der Künstler vielleicht gar nicht dran gedacht hat irgendwie. Du eigentlich auch sagen, dass sich vielleicht auch deine Bildsprache durch dein Studium irgendwie verändert hat oder ob das Studium deine Bildsprache anderweitig beeinflusst hat, wie du vorher gemalt hast?
Es hat sich auf jeden Fall verändert, weil ich ganz am Anfang sehr, sehr wild gemalt habe. Also mit Aquarellfarben ganz, ganz wilde Schüttungen und dann bin ich danach immer mit Kohle reingegangen und habe Konturen gesucht und gesetzt und das wurde ein bisschen ruhiger. Allerdings, ja, die Frage, wie das Studium geprägt hat. Es ist so, dass ich eigentlich meine ganze Studienzeit so ein bisschen gestruggelt habe, weil ich jemanden gesucht habe, an dem ich mich orientieren kann oder von dem ich halt dieses Wissen über abstrakte Malerei lernen kann. Und an meiner Hochschule gab es aber niemanden, der wirklich diese abstrakte Malerei vertreten hat. Und also es gab dann doch irgendwann jemanden, den habe ich dann gefunden. Das war eine Dozentin, die in einem anderen Fachbereich gearbeitet hat. Und die hat sich dann mal mit mir hingesetzt und hat mir von ihrer Malereiausbildung berichtet. Das habe ich dann aufgesogen wie sonst was und Übungen durchgeführt und so weiter. Wobei sie auch immer gesagt hat, dass man diese Übungen nicht eins zu eins übertragen darf auf die malerische Praxis, weil das dann irgendwie einfach einfließen muss. Naja, und in gewisser Weise hat mich das Studium so geprägt, dass ich gemerkt habe, dass, das hört sich jetzt auch wieder so, so komisch an, aber dass man natürlich als Person wachsen muss, wenn man aus sich selber schöpft und dass man selber im Leben irgendwie Schritte und Krisen bewältigen muss, um in der Malerei dann einen nächsten Schritt zu machen. Und weil ich dann quasi in dem malerischen Bereich meiner Ausbildung nicht so wirklich die Reibungspunkte gefunden habe und mich auch, muss ich auch sagen, ich habe mich dann auch gewehrt. Also wenn mir jemand einen Tipp oder eine Anregung gegeben hat von den Professoren, und ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe, wo das hinführen soll, habe ich mich da gesperrt und habe mich einfach verweigert und das konsequent einfach nicht gemacht. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was sich so durch mein Studium durchzieht, dass ich mich nicht habe in irgendeine Richtung drängen lassen, auch nicht für ein kleines Experiment, weil ich das einfach nie wollte. Vielleicht auch aus Angst, meine eigene Linie irgendwie zu verlieren. Und dann habe ich aber angefangen, parallel Kunsttherapie noch zu studieren, weil ich irgendwie dachte, dass das eine Erweiterung für mich im malerischen Sinne sein könnte, wenn ich einfach weiß, dass man dieses Abstrakte noch von einer ganz anderen Seite betrachten kann. Also was steckt da unter Umständen drin und wie ist die eigene Person mit der eigenen Bildsprache verknüpft, so auf dieser Ebene.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt hast du es im Prinzip ja schon fast schon beantwortet, was jetzt so die nächste Frage wäre. Und ich lese jetzt trotzdem einfach mal vor. Ja? Okay. Hast du ein bestimmtes Farbkonzept bzw. Schema, welches du in deinen Bildern verfolgst, oder entsteht deine Bildkomposition eher spontan?
ja, spontan würde ich sagen. Spontan. Eigentlich gehe ich immer mit dem Flow. Also jedes Bild und jedes Gefühl braucht eine andere Farbigkeit und natürlich auch ein anderes Material. Also ich mische mir meine Farben unglaublich gerne selbst und arbeite mit Eye-Tempera, habe da die verschiedensten Rezepturen ausprobiert. Und also jetzt in der letzten Woche ist Aquarellfarbe dazugekommen, also wieder ganz zurück an den Anfang, habe ich jahrelang nicht genutzt. Also es ist immer das irgendwie, was gerade so aktuell ist. Und ich denke nicht wirklich viel drüber nach, das kommt dann einfach.
Ja, deine Farbherstellung kann man, glaube ich, bei Instagram sogar sehen, mit irgendwelchen Pflanzen, habe ich irgendwie gesehen.
Das hat leider nicht funktioniert mit den Pflanzen.
Schade. Das war noch nicht dabei. Also.
Ja, da bin ich noch dran. Ich habe jetzt auch ganz viele Färberpflanzen wieder gepflanzt, aber die Eulen nicht so wachsen, wie ich das gerne hätte. Ich bin da immer ein bisschen zu ungeduldig. Und auch wenn das da auf diesen Samen draufsteht, wann man die pflanzen soll, dann halte ich mich da meistens nicht dran. Ich denke mir so, die haben zu wachsen, wenn ich sie pflanze. Und naja, das Konzept habe ich noch nicht so ganz verinnerlicht.
Ja, redest du auch mit deinen Pflanzen? Vielleicht hilft es ja.
Tue ich sage dir manchmal ganz heimlich so, ihr seid wunderschön. Los, wachst. Schneller. Ja, doch.
Ja, schön. Genau, also ich habe mich ja jetzt mit deinen Bildern auch nochmal so ein bisschen auseinandergesetzt, mit deiner Bildsprache. Und wie gesagt, wir Kunsthistoriker haben ja immer so einen kleinen Knall und wollen das ja immer so ein bisschen irgendwo in eine Linie oder zumindest den Vergleich herziehen, damit wir es irgendwie einordnen können. Und bei deinen Werken ist mir irgendwie so aufgefallen, oder zumindest habe ich dann die Bewegung des Informellen in Deutschland gedacht, also Karl Otto Goetz. Hast du dich mit dem mal auseinandergesetzt oder eher vielleicht so amerikanischer Expressionismus oder also so Jackson Pollock, Action Painting fällt mir dabei ein?
Das finde ich erstmal sehr schön. eigentlich muss ich sagen, habe ich immer versucht, mich da auch nicht so richtig, das ist vielleicht auch total kontraproduktiv, aber ich habe mich eigentlich im Studium immer mit Werken von Künstlern beschäftigt, die so ganz woanders anzusiedeln sind. Also ich fand immer das goldene Zeitalter in den Niederlanden ganz, ganz toll und habe mich da in diese Bilder verguckt und eigentlich jede Arbeit, die ich schreiben musste, ging dann um sowas, weil ich vielleicht auch immer dachte, nicht, dass ich mich unterbewusst beeinflussen lasse und meine Arbeit oder meine Formsprache dann jemandem angleiche, der halt schon da war und seine Geschichte schon irgendwie anders erzählt hat. Und deswegen, ich meine, das ist ja immer so das, was dann der Künstler selber behauptet oder der Maler, so nach dem Motto, nee, ich habe mich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen, nee, gar nicht. Letztendlich kann ich es nicht sagen. Ne? Also wenn das dich daran erinnert, dann finde ich das schön. Es gibt aber dann auch andere Dinge da, wie soll ich sagen, ich finde das bei Instagram beispielsweise immer ein bisschen störend, wobei es natürlich auch gleichzeitig eine Ehre ist, aber wenn man dann so mit diesen aktuellen, ich sag mal Instagram-Künstlern verglichen wird, beispielsweise Heather Day, also wenn mir dann jemand schreibt, boah, dein Bild sieht voll aus wie Heather Day, dann habe ich immer das Gefühl, okay, da wird mir unterstellt, dass ich was nachmache, was gar nicht meins ist, und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Und ja, vielleicht kann man das so, also das ist immer so schwierig, also auf der einen Seite ist es eine Ehre, verglichen zu werden mit anderen, und das bleibt ja, ist ja immer so, dass man Bezüge sucht und versucht, das zu verorten. Aber ich glaube, mein Blick ist da selbst vielleicht einfach, ja, wenn es wahrscheinlich nicht meine Bilder wären, könnte ich das auch machen, aber so fällt mir das sehr, sehr schwer, darüber zu reden und das so einzuordnen.
Genau. Ja, ich finde es immer sehr spannend, weil es gibt so die einen, die sagen, ja, ich habe total das kunsthistorische Vorbild oder ich bin natürlich irgendwo geprägt. Die anderen sagen, nee, also ich habe damit überhaupt gar nichts zu tun. Also es ist immer total spannend, wie unterschiedlich die Antworten doch ausfallen, ja. Könntest du dir eigentlich mal vorstellen, wobei ich glaube, ich habe das neulich sogar bei dir gesehen, also die Frage wäre, ob du dir vorstellen könntest, figurative Arbeiten selbst zu schaffen, weil du doch sehr abstrakt bist, aber jetzt hatte ich ja gesehen, du hast dich neulich in Porträts versucht.
Also, ja.
Schön. Und wie war das denn für dich? Also wie kamst du denn darauf? Ich meine, du hast ja geschrieben, ich glaube, Quarantäne-Time macht alles möglich, aber...
Ja. Ja. Ich bin selber immer noch überrascht von dieser Phase. Ich glaube, das kam wirklich durch die Quarantäne. Also, dass ich hier dann saß und ja, mich auch da tatsächlich sehr streng dran gehalten habe oder strikt dran gehalten habe. Und ich muss sagen, dass mich diese Phase der Quarantäne total gehemmt hat, was das Malen angeht. Also, ich saß hier irgendwie im Atelier und dachte mir, okay, jetzt musst du die Zeit ja irgendwie sinnvoll nutzen. Aber ich bin immer wieder in so einen Gedankenkreisen gerutscht und dachte mir, oh Gott, wo sitzen wir denn hier gerade? Was passiert denn hier gerade auf der Welt? Und dann auf der anderen Seite dachte ich, okay, das ist jetzt super, du musst jetzt in diese Emotion gehen, du musst sie malen. Aber das ging überhaupt nicht. Und das hatte ich sehr, sehr lange, also vielleicht sogar noch nie so in dieser Intensität, dass ich gar nicht malen konnte, weil ich so gehemmt war und dachte, okay, es ist jetzt halt einfach nicht der Moment zu malen und irgendwas zu posten, sondern man muss jetzt auch einfach mal innehalten und gucken, was passiert da, weil da einfach verdammt viele Menschen gerade sterben. Mhm. Und irgendwie, glaube ich, konnte ich diese Emotionen nicht so richtig sortieren oder es gab da keine Bildsprache für in dem Moment. Das Abstrakte stagniert tatsächlich immer noch. Also die Bilder stehen hier alle gestapelt in der Ecke, zum Teil sehr, sehr unfertig und eigentlich warten die darauf, auch noch weiße Leinwände konnte ich eigentlich nie so lange stehen lassen, weil die immer bemalt werden wollten. Ja, und dann kamen irgendwie die Porträts. Vielleicht, weil es so ein anderes Innehalten ist. Also ich merke beim Porträtmalen, dass das für mich eine ganz andere Form des künstlerischen Prozesses ist, weil ich irgendwie, das ist für mich total, wie soll ich das sagen, also jetzt mal ohne eine Wertung über das Endergebnis da einfließen zu lassen, aber der malerische Prozess ist irgendwie so total gehalten. Also ich fange an und ich habe also klares Ende. Das ist ja für mich bei den abstrakten Bildern immer ganz, ganz furchtbar. Immer dieses Zurücktreten, fragen, ist es jetzt fertig? Braucht es noch was? Oder wie ist der Struggle? Also was mache ich? Und das ist irgendwie die ganze Zeit so ein Kampf. Und bei diesen realistischen Bildern muss man natürlich rausfinden, wie viel, also ich will es gar nicht Realismus nennen, es sind ja schon abstrakte Interpretationen, wie viel braucht es, wie viel braucht es nicht, wie viel Offenheit darf da rein, und man hat aber wirklich ein klares Ende irgendwann, oder dieses Ende fällt mir leichter zu finden, und das ist irgendwie, hält mich am Malen, weil ich nicht ohne Malen kann, ohne Malerei, aber irgendwie ist es ein ganz unaufgeregter Prozess. Ich setze mich hin, ich kann 3 Stunden malen und das ist irgendwie gut. Ich kriege nur einen leicht verspannten Nacken davon. Also sonst, wenn ich an den großen Arbeiten male, dann liegt das mal, dann bewege ich mich. Ich bin die ganze Zeit in Aktion und trete zurück und gehe wieder ran und drehe und wende, lasse trocknen, föhne das Bild, und so sitze ich halt einfach und male ein bisschen. Und danach geht es mir gut und dann gucke ich mir das Ergebnis und denke mir, ja, oder halt nee. Ja, also es ist ganz spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in so eine Phase noch rutschen würde, dass da plötzlich so ein Porträt gemalt werden möchte. So sage ich es mal.
Ja, und die abstrakten Sachen, die nach Quarantäne-Zeit abstrakten Sachen, vielleicht kommen sie ja noch. Weil ich meine, für uns alle war das ja eine komplett neue Situation, so wie es jetzt stattgefunden hat, auch mit dem Shutdown. Das gab es ja so noch nicht. Und ja. Ich glaube, dann ist man selber so ein bisschen überfordert. Also ich habe auch irgendwie probiert und hätte eigentlich auch noch andere Sachen machen können, wollen, wie auch immer. Aber es ging dann nicht. Also irgendwie kann ich das nachvollziehen, ja.
Ja.
Ja, jetzt nehme ich mal die nächste Frage hier ins Boot. Und zwar geht jetzt wieder natürlich um abstrakte Malerei. Hältst du es für möglich, dass dieses Themenfeld, also das Feld der abstrakten Malerei, irgendwann abgearbeitet sein könnte oder erschöpft sein könnte, sodass abstrakte Malerei reizlos wird?
Reizlos. Ich hoffe nicht. Sagen wir es mal so. Gute Frage. Ich habe gerade sofort das Bild im Kopf. Also sobald jemand, glaube ich, Fäkalien anfangen würde, auf eine Leinwand zu schmieren, wäre ich persönlich da raus. Also hätte ich jetzt nichts mehr mit zu tun. Wir neigen ja dazu, dass wir immer irgendwie provozieren möchten. Und mich persönlich stört das ein bisschen, weil ich finde, Provokation alleine macht mich jetzt nicht glücklich. Nee, ich glaube nicht. Der Realismus ist ja auch nicht ausgeschöpft. Also, nee. Klopf auf Holz. Ja. Ja, vor allem, was würde dann kommen, ne? Also, es kann doch nicht alles nur auf dem Screen passieren. Nee, also so à la David Hockney, einfach mal hier die ganze Zeit. Ich meine, ich finde es toll, dass auch gerade er das dann macht und immer wieder dann zeichnet, iPad-Zeichnungen und so weiter. Aber ich persönlich kann dem nicht so viel abgewinnen, weil das einfach... man braucht das Haptische und man braucht auch das echte Kunsterlebnis, das Kunsterfahren, dass man wirklich vor der Leinwand steht und das auch riecht. Ich meine, das riecht ja auch einfach, die Bilder, und ich will es immer anfassen. Ich kriege immer im Museum, muss ich mich so beherrschen. Bei Ausstellungen der Hochschule habe ich es dann immer gemacht, dann stand ich da und habe dann geguckt, ob jemand kommt oder nicht, mich angefasst. Weil ich finde, das ist einfach, ja, das ist Teil von dem Ganzen, und ich glaube nicht, dass es, nein, ich glaube, solange Menschen Emotionen haben und die auch irgendwie zeigen wollen, gibt es abstrakte Malerei. Nochmal Klopf auf Holz.
Genau, machen wir so. Ich glaube, fällt besser.
Genau.
Ich hatte das beim Malen tatsächlich war auch so, dass man ja nicht nur den Pinsel spürt, sondern man ist ja auch irgendwie total bekleckert mit, also ich habe mit Öl gemalt und dann es sah aus bei mir, naja, andere Geschichte. Aber ich finde so, das Material auch wirklich zu spüren und zu inhalieren quasi, ist schon wichtig für den ganzen Schaffensprozess. Ja.
Inhalieren, besonders bei Öl, ne? Das steigt mir immer sehr schnell zu Kopf.
Ja, sehen, was dann dabei rauskommt.
Ja.
Das ist auch schön. Ja, welche Rolle spielen denn bei der Malerei für dich Innovation und Tradition?
Buff. Ich weiß es gar nicht. Das ist eine krasse Frage. Innovation und Tradition. Ich beziehe das auf meine eigene Bildwelt. Ha, so. Also ich glaube... Insgesamt, also gesellschaftlich, Bildtraditionen und so weiter, muss kurz überlegen. Klar, kompositorische Gesetzmäßigkeiten und so, Dinge, die harmonisch wirken oder disharmonisch, das fließt natürlich alles irgendwie mit ein in mein Werk. Ich suche, glaube ich, nicht nach unfassbarer Innovation, weil mir dann, glaube ich, der authentische Moment der Selbstdarstellung flöten gehen würde. Natürlich versuche ich aber in meiner eigenen Werkreihe irgendwie eine innovative Weiterentwicklung zu erzeugen. Also wenn ich dann merke, irgendwie ist stagniert und ich trete auf der Stelle, dann muss irgendwie was anderes her, wie beispielsweise dann der Podcast. Also es hört sich jetzt verrückt an, aber das ist dann so dieses, okay, ich muss jetzt irgendwas im Leben ändern, ich muss irgendwie eine Komfortzone verlassen, um nochmal neue Einflüsse reinzulassen. So bin ich auch zum Hund gekommen. Also jahrelang panische Angst vor Hunden, habe dann irgendwann beschlossen, okay, nee, ich muss jetzt irgendwie was ändern. Und dann wurde hier der gute Pepe aus Mallorca adoptiert und kam mit dem Flieger an, obwohl ich zu dem Zeitpunkt immer noch große Angst vor Hunden hatte und hatte den dann plötzlich an der Leine. Ne? Und dann muss man sich irgendwie im Leben ein bisschen strugglen, um zu neuen Momenten zu kommen. Und vielleicht ist das dann meine persönliche Innovation oder Suche nach Innovation, dass da dann neue Impulse kommen. Aber ich denke jetzt nicht, okay, was will der Kunstmarkt sehen und wie muss ich jetzt irgendwie, wie errege ich jetzt die größte Aufmerksamkeit, führe mir Eier ein und ploppe die dann aus vor irgendeiner Kunstmesse à la Milo Moiré oder male nackt oder male auf Körper oder tätowiere Menschen. Also das ist alles nicht so meins. Da würde ich, glaube ich, die Authentizität verlieren und einbüßen.
Ja. Ja, wunderbar beschrieben. Ich glaube, diese Innovation, ich habe jetzt irgendwie so ein Bild im Kopf mit meiner, also ich bin ja Mittelalter Mensch, so, ja.
Meine Liebe, ich bin ein Mittelalter Mensch.
Ja, ich bin bestimmt im Mittelalter groß geworden und man nennt mich hier auch liebevoll in Frankfurt Frau Gärtner. Es gibt den Architekten Madame Gärtner aus 15. Jahrhundert. Super Typ, ja. Und bei ihm sagt man ihm auch nach, er hat so in seiner Architektur und auch in seiner bildhauerischen Tätigkeit, die noch nicht erforscht ist, also dokumentiert das nicht. Ja, man sagt ja irgendwie auch, oder man lobt ihn für diese Innovation, die es damals nicht so gab. Und er hat sich ja auch nicht überlegt, okay, was wollen die Leute sehen? Und auch gerade so diese ganzen Kirchen und so weiter, da hat er einfach gemacht und ausprobiert und es ist total super. Ja. Also ich finde es, glaube ich, ganz gut, wenn man einfach auch, vor allem jetzt übertragen auf die jetzige Gesellschaft, einfach auch sagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich schwimme ein bisschen gegen den Strom, alles andere ist langweilig.
Ja.
Ja, super. Dann lass uns jetzt noch mal kurz über deinen Podcast sprechen.
Oh ja.
Schon ein bisschen erwähnt. Also ja. Einfach Kunstgespräche, könnt ihr mal alle reinhören. Du hast so schön beschrieben, dass Kunst in der Gesellschaft so als elitär gilt und zum Beispiel der Laie sich A, mit dem Verständnis von Kunst vielleicht schwer tut und B, ein Kauf der Werke vielleicht nicht von diesem erfolgt. Finde ich übrigens Quatsch, weil Kunst umgibt uns ja irgendwie alle und muss man dann überhaupt Kunst verstehen, um sie zu mögen, ist auch so ein Punkt. Naja, wie dem auch sei. Also ich finde super, was du machst, ja, also deine Art der Kunstvermittlung, mega klasse. Aber wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Du hattest ja vorhin gesagt, du willst mal was anderes machen, aber wie entstand das? War irgendwie eine große Planung dabei oder hast du einfach darauf losgelegt und gesagt zu deinen Freunden, ach, ich lade euch jetzt mal ein, wir quatschen mal ein bisschen über Kunst?
Ich musste sie alle ein bisschen zwingend unter Druck setzen. wie ist es dazu gekommen? Ich habe irgendwie hin und her überlegt und eigentlich ging es bei Instagram los. Also ich habe ja meine Masterarbeit über meine künstlerische Selbstdarstellung bei Instagram geschrieben oder über diesen Versuch, da auch Follower zu generieren und zu gucken, was macht das mit mir, wenn ich meinen Prozess an dieser Stelle öffne und weggehe von dieser cleanen Homepage, die einfach nur das Endergebnis zeigt, sondern da irgendwie zeige, hey, ich schütte jetzt hier einfach irgendwas auf meine Leinwand und das macht irgendwas und das ist ein Zwischenergebnis. Guckt euch dieses Zwischenergebnis alle an und urteilt und ich mache aber trotzdem weiter, auch wenn ihr vielleicht, war am Anfang auch so Abstimmungen gemacht, ne? Oh, welche Richtung, wie rum soll das Bild jetzt sein? Das sei mal so dahingestellt. Irgendwann hat sich der Algorithmus verändert und ich wollte, weil ich da wieder gemerkt habe, ich trete auf der Stelle irgendwie was anderes machen und habe mich dann gefragt, ob ich nicht in meinen Stories was erzählen könnte. Habe dann aber gemerkt, dass mich das unfassbar unter Druck setzt und dass ich das nicht ertrage, mich selber reden zu sehen und zu hören und ich fand es unfassbar unangenehm. Ich verschränke mich auch gerade direkt wieder bei dem Gedanken nur dran. und dann habe ich aber, ich glaube, ein halbes Jahr lang darüber nachgedacht, wie ich das machen kann. Also wie ich genau in diese Stelle, also mir dieses Unbehagen ansehen kann und wie kann ich dagegen vorgehen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss dagegen vorgehen, weil nur so ein Verlassen der Komfortzone passiert und ich irgendwie weiterkomme. Und dann war das, glaube ich, um Weihnachten rum, 2019. Ich bin morgens aufgestanden und habe gedacht, ich mache einen Podcast. Und ich habe meine Unterlagen aus dem Studium gefunden. Ich glaube, so ging das los, dass ich da meine Mitschriften gefunden habe und einfach gemerkt habe, wie viel Spaß mir das gemacht hat, mich in Werke einzuarbeiten. Und dass mir das ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Und dann war der kreative Prozess ist quasi explodiert. Also ich habe dann mir überlegt, was könnte man machen, was für künstlerische Positionen gibt es. Und die machen mir auch immer großen Spaß. Man muss ja auch immer gucken, was passiert so sonst in der Welt, auch wenn es dann keine Malerei ist, sondern Performance und also ein Feld, was ich für mich niemals erobern könnte. Also da wäre ich einfach nicht der Mensch für. Und dann habe ich beschlossen, dann gehen wir das mal an. Da sieht mich ja niemand dabei. Da kann ich dann reden. Dann habe ich das trotzdem irgendwie in der Hand, wenn ich es denn ertrage, mich dann selber sprechen zu hören und das dann irgendwie hinkriege zu schneiden. Und habe mich dann hier bei mir im Wohnzimmer an den großen Tisch gesetzt und mir dann nacheinander in der eine Woche, ich glaube zwischen Weihnachten und Neujahr, habe ich dann ganz viele Freunde, die dann auch alle gerade irgendwie in Köln waren, eingeladen nacheinander und habe die dann mehr oder weniger gezwungen, Apple Crumble essenderweise mit mir über Kunst zu reden. Und seitdem, also ich glaube auch, dass das dem einen oder anderen mittlerweile großen Spaß macht. Also das ja. ist, also ich muss nicht mehr so intensiv unter Druck setzen, um meine Gesprächspartner zu kriegen.
Ja, du hast und, ja auch, glaube ich, den einen, also der kommt ja immer wieder. Also zumindest
der Chris.
Einen, genau. Ja. Also es gibt ja so auch so schon Stimmen auf deiner Seite, die man irgendwie schon kennt.
Genau, ja. Ja, das ist ganz praktisch. Der wohnt hier auch sehr nah und der hat irgendwie, ich glaube, der hat auch am meisten Spaß daran. Grüße gehen raus an den Chris. Ja. Ja, das ist halt ganz praktisch, ne? So, und ich habe das Gefühl, das ist eine große Bereicherung, auch wirklich nochmal zu gucken, wie arbeitet welcher Künstler und irgendwie, ich weiß nicht, in einer komischen Art und Weise beeinflusst das auch meine kreative Arbeit, obwohl es ja was ganz anderes ist, ne? Aber es ist halt einfach dieser ja, Impuls in irgendeiner Weise.
Ja, es ist ja vor allem auch irgendwie so eine andere Art der Kunstvermittlung. Also ich finde das total angenehm, das auch mal zu hören, weil es gibt ja auch Podcasts, die sehr so informativ sind und wo man dann auch sich mal reinhört, aber das irgendwie nicht, also der Entertainment-Grad fehlt ja so ein bisschen, ne? Aber das, mit den Stories und so, das habe ich ähnlich. Also ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viele Follower bei Instagram, aber davon abgesehen finde ich, Stories machen auch immer furchtbar. Vor allem, da hat man da 30 Sekunden Zeit und dann läuft es nicht und dann muss das irgendwie perfekt und schnell sitzen, finde ich irgendwie doof. Hingegen meine Stimme hören, habe ich kein Problem damit. Wenn ich irgendwie ein Audio per WhatsApp versende, höre ich mir das manchmal selber noch an, um zu gucken, ob ich überhaupt noch was Wichtiges gesagt habe oder ob ich dann komplett abgedriftet bin. Aber bei dir tatsächlich, weil du das auch so sagst mit deiner eigenen Stimme, also ich finde deine Stimme mega, du hast voll die Podcast-Stimme. Nein, keine Ahnung, aber ich höre dir super gerne zu und ich finde es irgendwie total witzig, weil jetzt habe ich auch ein Gesicht mal dazu. Ich meine, wir sehen uns ja gerade. Und
oh ja.
Noch was Neues. Ja, finde ich schön.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Und wie, oder hast du jetzt auch schon von außen dann quasi schon Resonanz bekommen, also von deinen Zuhörern oder jetzt nur im Bekanntenkreis oder generell, wie fallen da so die Resonanzen aus?
Auch bis jetzt ganz positiv. Ich muss mal überlegen, also so viel Resonanz gab es jetzt, glaube ich, noch nicht. Ein paar Leute haben mir bei Instagram geschrieben. Das war dann mehr so eine Bestellung von wegen, schneid mal nicht so viel weg. Wir hätten gern ein bisschen mehr drumherum geblubber. Und da ist immer sehr, sehr viel. Und das war auch so am Anfang diese Entscheidungsfrage, ne? Also wie viel gibt man denn dann auch wirklich preis und wie viel ist dann noch interessant, wenn man wirklich so weit abdriftet vom eigentlichen Thema? Aber das ist, ja, ich taste mich daran. Also jetzt in der letzten Folge ging es vorher um Eis. Also das war so mein Einstieg und da habe ich, wir haben, glaube ich, eine Stunde über Eis geredet. Das war, musste dann gekürzt werden. Ich weiß es gar nicht. Also sonst ist es, eigentlich ist es positiv. So Klopf auf Holz. Bis jetzt, ich frage mich immer, inwieweit tritt man dann Menschen auch auf die Füße, wenn man auch die Künstler bespricht, die auch leben und die sich das dann auch anhören können. Also ich habe das noch nicht aktiv an die entsprechenden Leute geschickt. Müsste ich vielleicht auch nochmal machen, muss ich mich nochmal trauen, aber ja, also ja,
spannend auf jeden Fall zu wissen. Ich meine, du hast ja auch in deiner Beschreibung auch ja gesagt, dass es ja offensichtlich eure eigene Meinung dazu ist und dass du ja auch nicht möchtest, dass hier irgendwie das in die falsche Richtung geht und dass es ja auch überhaupt nicht wertend oder kritisierend gemeint ist, sondern dass es einfach das ist, was das Werk XY mit dir macht, was es auslöst und das ist ehrlich. Also ich nehme meine Gespräche hier auch nur ein einziges Mal auf und schneid dann nur raus, was komplett furchtbar ist, aber meistens irgendwelche Störgeräusche, weil ich finde, dieses echte Gespräch, echte Unterhaltung möchte ich gerne teilen, weil das macht es ja auch irgendwie intim. Und wenn ich mit einem Künstler spreche, der ja sowieso schon einen intimen Schritt geht, indem er seine eigenen Bilder ausstellt, finde ich es auch nochmal cool, wenn man einfach drüber sprechen kann.
Ja, jedes Bild ist so ein kleiner Seelenstrip, ja. Den zum Glück nicht jeder lesen kann.
Nee, aber manchmal wundert sich oder man sich, wie viel man doch dann erkennen kann.
Oh ja.
Ja, super. Dann sind wir jetzt eigentlich hier schon am Ende meiner Fragen angekommen. Ich sag mal, lieben Dank für das Gespräch. Hat voll Spaß gemacht.
Ja, danke dir.
Ja, wenn du magst, kannst du auch nochmal gern für dich ein bisschen Werbung machen. Ich sage hier schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ich bin so schlecht im Werbung machen. Ich kriege das auch nie hin, danach am Ende mal zu sagen, oh, und hinterlasst eine Bewertung bei iTunes.
Oh, du hast es jetzt mal gemacht.
Ja. Ich hab mich überwunden. Ich habe es getan. Ja, vielleicht sage ich einfach, dass wir jetzt auch noch ein Kunstgespräch führen und dass sich deine Hörer das natürlich auch gerne bei mir dann anhören können.
Wunderbar. So. Dann seid gespannt. Ich bin auch gespannt und bis zum nächsten Mal.